Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden.
Es scheint zur guten Tradition zu werden, also zumindest einmal im Jahr hier im Podcast über Peewees zu sprechen, was glaube ich eine ganz gute Sache ist. Vor 2 Jahren habe ich mit Benjamin Lanz gesprochen vom Bayerischen Bodensee, letztes Jahr mit Thomas Niedermeyer aus Südtirol. Und das ist jetzt die 3. Folge zu Weingütern und Winzern, die mit diesen Rebsorten arbeiten. Und darüber spreche ich heute mit Bastian Krüger. Hallo Bastian.
Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich. Du bist sozusagen stellvertretend hier für ein ganzes Projekt. Du bist Kommunikationsleiter, ist glaube ich die Berufsbezeichnung am Staatlichen Weinbauinstitut Freiburg. Was genau ist deine Aufgabe da?
Genau, ich arbeite in Freiburg beim Weinbauinstitut. Ich bin verankert oder verwurzelt in der Züchtung, in der Rebenzüchtung, und ich bin verantwortlich quasi für das Projekt Tamino und begleite da die Betriebe, und wir probieren hier Peewees anhand einer Marke ein bisschen zu etablieren am Markt und irgendwie ein bisschen weiter voranzubringen.
Staatliches Weinbauinstitut Freiburg. Ich kenne den Ernst Weimann, mit dem habe ich mal fürs DWI, fürs Deutsche Weininstitut, mal so eine Zoom-Geschichte über Peewee gemacht. Das heißt, es geht bei euch tatsächlich vor allen Dingen um Rebzüchtung, oder?
Genau, richtig. Also die Koryphäen, die wir in Freiburg eigentlich haben beim Weinbauinstitut, sind schon prädestiniert für Züchtung. Also es ist auch eine fast 100-jährige Tradition in Freiburg. Der Fokus liegt hier auf der Züchtung von neuen Peewee-Rebsorten und natürlich von den traditionellen Rebsorten wie Grauburgunder, Weißburgunder, was so in Baden-Württemberg so ein bisschen verankert ist.
Genau. Ja. Ich denke, da ich hier schon häufiger über Peewees auch gesprochen habe, so ganz im Detail müssen wir es nicht mehr vorstellen, aber für die, die es vielleicht doch zum ersten Mal hören, Peewee ist ja die Abkürzung für pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Ist jetzt, der Begriff ist jetzt nicht so wahnsinnig sexy. Ist vielleicht auch ein Teil des Problems bisher so ein bisschen gewesen, weil die Rebsortennamen manchmal auch ein bisschen komisch wirken. Vielleicht, es gibt ja Ansätze, die auch anders zu nennen. Pionierrebsorten oder Zukunftsrebsorten. Kannst du doch mal in ein paar Sätzen erklären, was es damit auf sich hat mit den Peewee?
Ja, die Peewees sind Kreuzungen aus meistens Amerikaner-Rebsorten und traditionellen Rebsorten. Und der Hintergrund ist hier die Resistenzen der Rebsorten zu stärken, sage ich jetzt so, und weniger Spritzmittel am Ende, ganz einfach gesagt, zu verwenden im Weinberg, weniger Durchfahrten, dadurch CO2-Einsparung, weniger Bodenbelastung, also es geht eigentlich um die Umwelt, Nachhaltigkeit, weniger Spritzmittel, der Hintergrund von den Peewees. Und dann natürlich noch Weingenuss, der in eine vernünftige Richtung gehen soll, wo sich die Bevölkerung oder wo sich einfach der Otto Normalverbraucher schwer tut, wie du gesagt hast, mit den neuen Namen. Unbekannte Namen, was ich nicht kenne, trinke ich nicht. Ich habe schon immer Grauburgunder getrunken, deswegen würde ich gerne meinen Grauburger trinken. Und die haben es schwierig, die neuen Rebsorten. Sie haben ganz viele Vorteile, aber die Namen und ja, leider sind wir in Deutschland halt immer noch Rebsortentrinker. Ja. Und das macht es den Peewees schon ziemlich schwierig.
Ja, ja. Tatsächlich. Ne? Also Deutschland, also im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern um uns herum, gerade Italien tickt da ja völlig anders, in den meisten Teilen Frankreich auch. Da steht ein Anbaugebiet auf dem Etikett, aber relativ selten die Rebsorte.
Ja, also, ja.
Wer weiß schon, was in einem Valpolicella zum Beispiel drin ist.
Ja, das ist ganz interessant zu sehen. Wir kriegen das bei uns ja quasi hautnah mit, weil wir ja die ganzen Bestellungen auch sehen können, die aus dem Ausland kommen für neue Rebsorten. Und da findet dieser Wandel, der bei uns quasi über die Rebsorte geht, so ein bisschen im Hintergrund statt, weil halt einfach die Rebsorte nicht interessant ist, sondern es ist das Cuvée XY, der Name XY, die Region, und dann werden die Rebsorten halt getauscht, aber der Name taucht halt nicht wirklich auf.
Das heißt, das Interesse an diesen Rebsorten aus dem Ausland, das aus dem Ausland an euch herangetragen wird, ist größer als das im Inland?
Da würde ich sagen 50-50. Es ist großes Interesse. Italien, Frankreich, Südtirol, ist riesengroß. Also auch Besuch, die kommen und sich die Sachen anschauen, die verkosten wollen. Aber es wird halt nicht so in den Vordergrund gestellt wie bei uns in Deutschland, sondern es ist halt da und es ist Einsparpotenzial, die Rebsorten sind gut, die Rebsorten schmecken gut, aber meistens werden sie auch nicht einzeln vermarktet als eine Rebsorte, sondern sind halt im Cuvée und da fällt es dann auch gar nicht so großartig auf, wenn jetzt anstatt einem Chardonnay ein Sauvigny Gris benutzt wird.
Ja. Das ist wahrscheinlich auch einfach die Idee hinter dem Projekt, über das wir jetzt sprechen, das heißt Tamino.
Genau, richtig, ja.
Hört sich ein bisschen an wie aus der Zauberflöte, habe ich so gedacht. Also es ist eher ein musikalischer Name. Italienisch hört es sich ein bisschen
genau, an. Genau, es soll so ein bisschen, es klingt ein bisschen wärmer, es soll ein bisschen so Rotwein, mediterran, genau, so ein Hauch davon soll es schon weitergeben, ja.
Ja. Wie ist das Projekt zustande gekommen?
Das Projekt wurde 2021 ins Leben gerufen und es ist eigentlich so, ich sage jetzt mal so, aus der Not geboren. In Freiburg haben wir 3-4 rote, pilzwiderstandsfähige Rebsorten, die alle
bei uns gezüchtet worden sind.
Genau, da haben wir den Prior, den Monarch, den Cabernet Cortis. Und die Rebsorten haben es einfach super schwer gehabt, am Markt sich einzeln zu etablieren. Vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel ist vielleicht der Regent. Der Regent ist ja auch eine Piwi, aber schon ein sehr alter Piwi.
Ja.
Und das hat sich halt nie durchgesetzt. Und da ist so ein bisschen aus der Not dieses Projekt entstanden, wo man sich überlegt hat, hey, wie können wir rote Piwi-Rebsorten probieren, am Markt zu etablieren? Und dann ist man einfach von der Rebsorte weggegangen und hat gesagt so, hey, warum machen wir nicht einen tollen Namen und machen daraus eine Marke und probieren den Leuten rote Piwis näher zu bringen.
Mhm.
Genau.
Also wir haben Rotwein auf jeden Fall bei Tamino bisher. Rotwein im Glas, gibt es auch eine Idee, das mit Weißwein zu machen im Zweifelsfall?
Genau, das Projekt läuft jetzt quasi seit Ende 21 und wir haben jetzt den Fokus auf Rot gehabt, aber haben uns entschlossen, die Marke zu erweitern und bringen jetzt Anfang des Jahres zur Eurovino, 1. 2. März, haben wir quasi einen Launch von einem alkoholfreien weißen Piwi-Cuvée, was quasi mit in die Tamino-Familie aufgenommen wird. Und zum Herbst 25, also letztes Jahr, haben wir quasi auch einen weißen produzieren lassen. Und das ist ein reinsortiger Sauvigny Gris. Das soll ein weißer Tamino, quasi so ein Geschwisterchen zum roten Tamino sein. Auch ähnlich von der Stilistik, so ein bisschen im Holzfass, biologischer Säureabbau. Wir haben so ein bisschen eine Mischung aus Burgund und Sauvignon Blanc aus der Loire und so als Vorbild genommen für die Geschichte, weil der Sauvigny Gris das so ganz gut hinbekommt, die Rebsorte. Also nicht dieses Thiolhaltige, super frische, sondern wir wollten wirklich einen Partner zum roten Tamino schaffen, bisschen breiter, 6 Monate im Holzfass auf jeden Fall gelagert, Hefelagerung, biologischer Säureabbau, ein Essensbegleiter, so wie es das der rote Tamino auch ist.
Ja. Jetzt haben wir den Weißen sozusagen dem Roten vorgezogen.
Ja.
Können wir ein Häkchen dran machen, weil tatsächlich geht es ja um die Roten. Und du sagtest schon, die Idee ist eben tatsächlich auch einen vollen Wein anzubieten, der eben bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss. Das heißt, Holzfasslager. Was genau müssen die Weingüter tun, um ein Tamino anerkannt zu bekommen?
Genau, es ist so, wir haben, wie es in den meisten Regionen in der Welt so ist, gibt es ein Lastenheft, einen Katalog, wie die Weine ausgebaut werden sollen. Also wenn man jetzt ins Barolo geht oder ins Chianti Classico oder ins Rioja-Gebiet, da gibt es ja quasi ganz klare Vorschriften, wie diese Weine ausgebaut werden sollen, was für Rebsorten benutzt werden dürfen.
Im Prinzip, wenn du ein VDP-großes Gewächs anmeldest, genauso, ne?
Ja. Und so haben wir das auch gemacht bei dem roten Tamino. Wir haben die Range ist, man darf alle roten Piwi-Rebsorten benutzen. Die es quasi
alle, die es gibt.
Also
Es hat nichts damit zu tun, dass die jetzt bei euch gezüchtet worden
sind. Genau, nee, das ist, hat damit nichts zu tun. Die Voraussetzungen sind rote Piwi-Rebsorten und eine bestimmte Hektar Höchstmenge, die produziert werden darf. Er muss mindestens 6 Monate im Fass gewesen sein. Er sollte biologischen Säureabbau gemacht haben und er darf erst quasi im Folgejahr auf den Markt gebracht werden, wenn er 12 Monate quasi gelagert hat im Holz oder im, im Tank dann, aber 6 Monate ist in Vorschrift. Und dann ist es so, dass es eine Fachjury gibt, also wie in manchen Gebieten auch, oder bei den großen Gewächsen ist es ja auch so, da sitzt man zusammen und dann ist es bei uns so, wir sind 16 Betriebe, dann muss 2/3 der Betriebe immer anwesend sein und die probieren dann den Wein und sagen dann, okay, der entspricht den Vorgaben unseres Projekts und der darf als Tamino vermarktet werden. Also es ist ganz klar geregelt, wie die Weine auf den Markt kommen und dürfen.
Du sagtest, ihr habt 2021 angefangen damit. Seid ihr direkt mit 16 Betrieben gestartet oder habt ihr erstmal eine kleine Gruppe
genommen? Genau, es war so eine kleine Versuchsrunde, die damit gestartet hat. Also wir als Weinbauinstitut mit dem Staatsweingut und dann waren noch, ich glaube, 6 andere Betriebe mit dabei, ganz am Anfang. Und es waren aber so, dass es auch Genossenschaften, Weinbaubetriebe, größere und kleinere. Also es ist eine bunte Mischung. Aber das macht es eigentlich auch ganz interessant, das Projekt, weil wir eigentlich ja alle verankert haben, die in der Weinbranche mit am Start sind. Also das ist super. Ja.
Und das sind Betriebe, die aus Baden und Württemberg kommen?
Genau, wir haben jetzt, zurzeit sind wir 16 Betriebe, davon sind 3 aus dem Württembergischen, dann haben wir noch einen Betrieb bei Baden-Baden und dann verteilt auf Breisgau, Markgräflerland, Kaiserstuhl, genau, also es ist so alles dabei.
Könnte auch jemand von außerhalb kommen oder ist es tatsächlich, weil es eine staatliche, also sozusagen über das staatliche Weinbauinstitut läuft?
Genau, momentan sind wir noch begrenzt auf Baden-Württemberg, aber da sind wir schon auch am gucken, ob wir das irgendwie erweitern können, einfach um auch die Range ein bisschen zu erhöhen von Betrieben, die gerne mitmachen wollen. Genau. Und dadurch, dass wir jetzt den Weißen quasi mit an Start bringen, im September dieses Jahr, haben wir auch gute Hoffnung, dass wir da mehr Betriebe irgendwie mit an Bord holen können, weil Sauvigny Gris schon so die Rebsorte ist, die sich eigentlich so in den letzten paar Jahren am besten etabliert hat,
ja,
von den Peewees, ja, von den weißen Peewees, ja, genau. Mhm. Ja.
Okay, sollen wir was probieren?
Ja, klar. Der erste Wein, den ich heute mitgebracht habe, ist ein Wein vom Ökohof Rüsch. Der ist im Markgräflerland, ein kleiner Familienbetrieb, der schon sehr lange auf Peewees setzt, also auch konventionelle Rebsorten hat, aber eigentlich sich schon immer verwurzelt gefühlt hat zu Peewees. Und genau.
Gibt ja auch den Andreas Dilger mit dabei, ne?
Das genau,
ist ja auch, ja, jemand, der, ja, sehr, sehr lange schon und viel mit Peewee arbeitet.
Ja, genau. Wir haben so, man kann schon sagen, wir haben ein paar so Peewee-Pioniere in unserer Riege, aber das ist auch super, weil da ist ein reger Austausch einfach untereinander. Wir treffen uns auch immer vierteljährlich, also alle 3 Monate auf einem anderen Weingut, setzen uns zusammen und tauschen uns aus, probieren die Weine regelmäßig. Auch so eine Konsistenz einfach in diese Weine mit rein zu bringen. Am Anfang war das schon auch noch ein bisschen schwierig. Es ist nicht ganz einfach, also die Weine in eine ähnliche Richtung zu bekommen, weil alle haben unterschiedliche Rebsorten. Ja. Aber dadurch, dass es klare Vorgaben gibt, so mit dem Holz, mit dem biologischen Säureabbau, mit dem Fasslager, nicht zu ruppig, die Weine sind alle trocken, haben wir es echt so geschafft. Wir waren bei der letzten Verkostung echt super happy, dass die Weine gehen in eine gute Richtung und ähneln sich, aber es ist immer noch die individuelle Handschrift von jedem Betrieb quasi spürbar.
Ja,
und das,
ja,
ist,
ich meine, sonst könnte man ja auch alles in einen großen Tank, genau, schütten, ja, in einer großen Kellerei und, ja, sozusagen einen für alle machen, ne?
Ja.
Was man auch machen könnte tatsächlich, aber was natürlich schade wäre, ja, weil irgendwie letztlich sind es eben 16 Charaktere,
die, ja, genau.
Und es bietet ja auch eine ganz gute Chance, das auch breiter zu streuen, ja, würde ich sagen. Weißt du, was wir jetzt hier für eine Cuvée?
Also die Cuvée sind meistens ist immer ein bisschen Cabernet Cortes, Prior und Monarch. Und dann kann es sein, dass manchmal ein Hauch von Regent noch mit drin ist. Aber das sind eigentlich so die 3 Top-Rebsorten, die so in dem Cuvée eigentlich vorhanden sind.
Ja.
Genau, ja.
Regent ist ja so die, von denen die älteste, die so in den Weingärten steht, glaube ich, an roten Peewees, Cabernet Cortes. Da ist ja der Name Cabernet schon mit drin. Mhm. Ist auch tatsächlich eine Kreuzung, ne?
Genau,
zwischen dieser klassischen europäischen Rebsorte Cabernet, genau. Und ja. Was ist da noch drin?
Ich war, den Kreuzungspartner kann ich dir gar nicht genau sagen.
Ich glaube, es ist tatsächlich mehr oder weniger Solaris, wenn ich mich nicht
kann sein, ja.
Wenn ich mich nicht irre. Und Solaris ist dann ist ja auch eine Piwi und die basiert dann aber auch wieder auf zwei oder drei verschiedenen anderen Sachen.
Ja.
Also
ja,
anderen
Und Cabernet Cortez ist eigentlich als reinsortige Rebe schon super schwierig auszubauen, weil das gleich so super ruppig wirkt und von den Tanninen und von den Gerbstoffen gleich so hart wird.
Ja.
Und deswegen eignet sich eigentlich der Cortez super gut als Cuvée-Partner, aber reinsortig schwierig.
Okay.
Also genau das Gegenteil zu einem Spätburgunder oder sowas. Ja, keine lange Maischestandzeit, nicht zu viel stoßen, sondern so ganz eher wie ein Cabernet halt auszubauen, überschwallen, nicht zu viel Skin Contact, sondern eher ein bisschen weniger ist mehr.
Ja.
Und dann Mikrooxygenierung hilft da auch wirklich. Und wenn man ihn dann zu lange draußen lässt, dann hat er super viel Alkohol, viel zu reif und dann wird er so richtig hart und stahlig. Also Cortez ist schon auch so eine kleine Diva irgendwie im Keller. Wenn man die nicht richtig anfasst, dann wird's ruppig.
Ja, also im Geschmack. Cabernet Sauvignon hat ja sehr viele Kerne woher ja auch die Tanninstruktur unter anderem kommt. Dann hast du bei den Piwi ja dann noch eine deutlich dickere Schale als bei den üblichen Rebsorten. Das heißt, das kommt dann zusammen.
Ja, genau, richtig. Ja, wir haben viel experimentiert bei uns in Freiburg, auch am Staatsweingut mit dem Cortez, weil es wirklich schwierig ist, so auf den Punkt zu kriegen, dass du so eine schöne filigrane Tannine kriegst, wie bei einem, also viel schwieriger wie beim normalen Cabernet Sauvignon jetzt.
Würdest du mir zustimmen, dass die weißen Piwi, also auch gerade so die der letzten Generation, doch ein bisschen einfacher zu handeln sind? Oder vielleicht auch, gerade wenn man sie reinsortig ausbaut, irgendwie vielleicht doch einen klareren Charakter haben als die roten?
Ja, auf jeden Fall. Also würde ich schon auch so sagen. Ich denke, bei den Weißen ist es so ein bisschen einfacher zu sagen, mache ich jetzt einen eigenen individuellen Stil mit der Rebsorte oder mache ich halt ein MeToo-Produkt. Also aus einem Cabernet Blanc zum Beispiel oder auch aus einem Sauvignon Gris kann ich sagen, hey, mache ich da jetzt ein Cabernet Sauvignon, mache ich da ein Sauvignon Blanc draus? Das kriege ich von der Kellertechnik und der modernen Önologie eigentlich schon so hin. Wenn ich das machen will, wenn ich meinem Kunden nur sage, hey, ich habe eine Piwi-Rebsorte, das schmeckt genauso wie Sauvignon Blanc, heißt nur Cabernet Blanc. Da ist halt die Frage, will man das? Das ist dann halt so betrieblich, eine Betriebsphilosophie. Will ich jetzt noch eine weitere Rebsorte auf meinem Verkaufszettel haben, die ich dem Kunden erklären muss? Oder mache ich halt ein MeToo-Produkt und sage halt so, hey, guck mal, das ist meine Alternative zum Sauvignon Blanc zum Beispiel.
MeToo-Produkt tatsächlich?
Ja, ich würde das so sagen. Also es ist so, für mich ist es irgendwie, beim Cabernet Blanc ist es für mich relativ einfach zu sagen, hey, das ist meine Alternative zum Sauvignon Blanc. Den Sauvignon Gris kann man auch so Thiol technisch super gut ausbauen, ein bisschen früher holen, ein bisschen mehr Blätter dran, weniger entblättern. Geht auch, aber kann man genauso gut auch als Weißburgunder den Leuten verkaufen, wenn ich es ein bisschen länger draußen lasse, mit biologischem Säureabbau, ein bisschen Holzfasslagerung, also ist es...
Bis hin zum Maischevergorenen Orange-Wein, klappt auch ganz gut.
Ja, genau. Da ist die Akzeptanz, glaube ich, bei den Endverbrauchern noch eher da, wie jetzt bei den roten Piwis, die reinsortig zu verkaufen.
Ja.
Also, ja... Was haben wir noch für eine Sauvignac hätte man noch zum Beispiel? Ja, also es sind so 3-4 Rebsorten weiße, wo man sagen kann, okay, die sieht man jetzt auch mal im Regal irgendwo stehen und die Leute werden ein bisschen aufmerksam.
Ja, kommen wir mal zurück zum Wein tatsächlich.
Du musst sagen, was du meinst. Also wir haben hier auch ein Cuvée aus Cabernet Cortez, Monarch und Prior. Das ist Jahrgang 22. Nee, stimmt gar nicht, Jahrgang 23, Entschuldigung. Das ist im großen Holzfass ausgebaut.
Ja, was ich schon mal schön finde, also es ist ein feiner Holzton irgendwie im Hintergrund, aber es ist überhaupt nicht dominant. Ich finde ihn in der Nase unerwartet geschmeidig eigentlich. Also ich finde, dass er jetzt gar nichts Harsches oder so hat, auch nichts allzu Expressives. Also es ist, der wirkt ruhig und gelassen, finde ich. Er hat so eine leicht warme, würzig-vanillige Note. Und eigentlich auch einen angenehmen, in sich ruhende Frucht, finde ich. Also es ist ein bisschen rot, aber mehr dunkle Frucht. Beerig, so ein bisschen schwarzkirschig, aber sehr gut miteinander verwoben.
Ja.
Geht am Gaumen so weiter. Sehr seidig. Mhm. Recht wenig Tannin. Hätte ich jetzt tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Mhm. Ich finde, er könnte auch ein bisschen mehr haben tatsächlich, um ein bisschen mehr Struktur zu geben. Ich habe so das Gefühl, da ist so eine leichte Süße drin. Irgendwie eine Extraktsüße, die das Ganze so ein bisschen, insgesamt ist das ein sehr rundes Mundgefühl, würde ich sagen. Ja.
Ja.
Schon viel Frucht. Wie gesagt, also für mein Gefühl könnte es ein bisschen mehr Gerbstoff haben. Aber so vom Gesamteindruck her finde ich, für jemanden, der das jetzt gerade nicht haben möchte, sondern wirklich eher so einen seidigen, etwas weicheren Wohlfühlwein, finde ich das ziemlich gelungen. Mhm. Eben weil es tatsächlich eigentlich sehr präzise ist. Also da sticht nichts raus. Einerseits hat es wenig Ecken und Kanten, auf der anderen Seite ist es aber so, dass alles, was er hat, irgendwie gut miteinander verwoben ist. Ne? So wie der Eindruck in der Nase auch schon war, hast du das eigentlich am Gaumen auch.
Ja, nee, stimme ich dir zu. Es ist eigentlich echt schön gelungen. Also so wie du sagst, diese Seidigkeit, die er hat, das zieht so durch, auch am Gaumen.
Tatsächlich habe ich mich in den letzten Jahren deutlich mehr mit weißen Piwi beschäftigt, eben auch als mit roten. Weil ich relativ selten angetan war von roten Piwi-Sorten. Möglicherweise auch, weil ich sie häufiger dann reinsortig probiert habe. Aber das finde ich schon sehr schön. Also es ist ein sehr runder, angenehmer, in positiver Weise gefälliger Wein, würde ich sagen.
Ja, stimme ich dir zu. Es ist gut gelungen, muss ich auch echt sagen. Und das war auch so der Gedanke dahinter halt, dass man die Rebsorten so zusammenfügt, dass man halt irgendwie eine Einheit hinkriegt. Und wenn man sie einzeln verkostet, also wir machen quasi dann auch, oder ich bin mit in der Beratung dann tätig quasi, wir treffen uns auf den Weingütern, dann sagt mir Weingut XY, hey, ich habe jetzt den Monarch, ich habe den Prior und das, wie können wir denn am besten das hinkriegen, dass wir hier am Ende ein schönes, harmonisches, rundes Cuvée hinkriegen. Und das ist schon super interessant. Es ist halt ja so ähnlich Blending, wie halt in anderen Weinregionen es ganz typisch ist, wo hier in Deutschland halt noch so ein bisschen, ja.
Trotz eines Markus Schneider, der mit seinen Weinen ja eigentlich den Grundstein gelegt hat für rote Markenweine. Auch mit den unterschiedlichsten Rebsorten geblendet, was man vorher auch so in der Form tatsächlich kaum kannte in Deutschland.
Ne? Ja.
Aber es ist trotzdem immer noch in gewissem Maße exotisch.
Ja, also eigentlich ja verrückt.
Die Sorten, die ihr gezüchtet habt in Freiburg, also jetzt Kantor, Cortis, weiß nicht, wie es mit Monarch ist, die sind ja so im Prinzip, glaube ich, in den 80ern gezüchtet worden. Und dann irgendwann, dann gibt es ja lange Zeit, glaube ich, Versuchsanbau, dann haben die irgendwelche komischen Zuchtnummern, wobei komisch sind die gar nicht. Also die fangen dann in Freiburg immer mit FR an und bekommen dann eben eine Nummer. Und dann werden sie irgendwann zugelassen.
Genau, richtig. Ja, der Prozess so einer Rebsorte ist eigentlich super langwierig. Also wir bringen die Rebsorten ungefähr nach 25 Jahren dann irgendwann mal auf den Markt, wenn sie alle Versuchsanbauten, die Önologie muss natürlich jetzt auch, also es ist eigentlich das A und O. Früher wurde sehr, sehr, sehr viel nur auf die Resistenzen geguckt und dann eben nicht auf den Wein. Wo ganz gutes Beispiel, sage ich jetzt einfach Regent, wo einfach echt halt auf Masse und auf Resistenz gezüchtet wurde und die Weinqualität ja eigentlich den Piwis am Ende nicht gut getan hat, muss man sagen. Es war eigentlich eher ein Negativbeispiel für die roten Piwis zumindest.
Ja, ja. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn das 25 Jahre dauert und ihr arbeitet ja die ganze Zeit wahrscheinlich auch an neuen Sorten. Das soll ja auch weitergehen, also es soll ja auch nochmal irgendwie irgendwann eben eine Schippe draufgelegt werden, eben weil die vielleicht die ersten Generationen mehr auf Resistenz als auf Weinqualität ausgelegt waren oder vielleicht auch, also ich hatte ja bei vielen auch so das Gefühl, da will man auch irgendwie einen Dornfelder im Zweifelsfall ersetzen oder so. Also eher so Färbertrauben, tiefdunkle Geschichten produzieren, die eben dann unterm Strich ein bisschen wenig Struktur haben. Aber wenn das so lange dauert, wo fangt ihr an? Also mit einer Idee,
Ja, man fängt mit einer Idee an. Ich glaube, wir haben jetzt eine ganz, ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, die neue Rebsorte, die in Freiburg jetzt quasi dieses Jahr oder letztes Jahr auf den Markt gekommen ist, das ist der Carillon. Das ist eine neue rote Piwi-Rebsorte. Und man probiert, man probiert sich am Klima ein bisschen zu orientieren. Die Rebsorten haben mehr Säure jetzt, die neue Züchtung, weil man einfach davon ausgeht, dass es immer wärmer wird. Säuerung ist eh ein Problem. Man hat die Reife, wird ein bisschen verschoben. Einfach, dass man Kreuzungen mit reinnimmt, die später reif sind, die zum Beispiel lockerbeerig sind. Und so hangelt man sich dann immer weiter und hofft dann am Ende, dass man da ein Produkt oder eine Traube hat, die sich vermarkten lässt und die auch für die Produzenten draußen einfach ist. Das ist eigentlich ganz gut zu sagen, eigentlich einfach für den Anbau ist und dann mal was Gutes irgendwie auf die Flasche zu bekommen. Also ich glaube, das ist so mittlerweile das A und O. Klar, dann sind die Resistenzen, die einfach da sein müssen. Ich habe noch keinen so einen ganzen Prozess miterlebt, weil ich einfach noch zu jung bin für sowas. Aber ja, da wäre wahrscheinlich der Ernst oder sowas ein guter Ansprechpartner, also um ins kleinste Detail mit reinzugehen, wie die ganze Auswahl getroffen wird von den verschiedenen Kreuzungspartnern.
Ja. Aber das sind wahrscheinlich Hunderte oder Tausende, ne?
Ja, die, genau, ja. Ja.
Die da bei euch rumstehen und nach und nach aussortiert werden, ja, sozusagen,
genau,
bis ein paar übrig bleiben.
Ja.
Ja. Und dann werden die sozusagen in den Weinberg gesetzt.
Genau.
Sozusagen aus dem,
wir haben dann ein paar Betriebe, quasi die Partnerbetriebe sind, die dann auch die für uns anbauen, dass es einfach unter normalen Bedingungen bewirtschaftet wird. Und dann werden die Versuchsausbauten gemacht, dann werden natürlich auch Rebsorten, also verschiedene Reben in verschiedene Bundesländer abgegeben. Also wir arbeiten hier mit Rheinland-Pfalz zusammen, mit Hessischen Bergstraße, wo dann einfach Versuchsflächen überall stehen, also ganz verteilt in ganz Deutschland. Mhm. Und die Trauben werden aber dann wieder von uns quasi entgegengenommen, dann werden Versuchsausbauten gemacht, dann werden die zu Verkostungen gegeben, die müssen eine bestimmte Voraussetzung erfüllen. Also es ist ein langwieriger, intensiver Prozess, bis die Rebsorten dann schlussendlich mal auf den Markt
kommen. Das kostet ja dann auch ein Heidengeld, ne?
Das kostet ein Heidengeld, ja. Ja, und manchmal hat man dann Glück, muss man sagen. Da hat man, also die roten Piwis waren jetzt nicht die erfolgreichsten oder für Freiburg die, sage ich jetzt mal, die lukrativsten Rebsorten, muss man sagen. Mhm. Aber dann zwischendurch mit so einem Saulnier Gris, der sich einfach auf die ganze Welt verkaufen lässt, hat man dann auch schon mal wieder so ein Erfolgserlebnis, wo man sagen kann, hey, das war jetzt der absolute Knaller, die Rebsorte auf den Markt zu bringen. Und klar müssen wir auch schauen, woher wir unsere Gelder kriegen. Mhm. Und sowas ist natürlich schon dann... Ja,
und da habt ihr tatsächlich dann auch ein Copyright drauf oder so. Das heißt, ihr bekommt immer einen Prozentsatz.
Ja, richtig, genau. Also wir kriegen alle Pflanzzahlen quasi mit und jeder, der vermehrt, muss das auch melden und da wird dann ein bisschen Geld verdient mit.
Okay.
Ja, genau.
Zweiter Wein.
Jetzt haben wir einen württembergischen Wein im Glas. Das ist das Weingut Kuhnle. Ein ganz neues Mitglied in der Tamino-Familie. Die sind letztes Jahr dazugekommen und haben den ersten Wein mit bei uns in der Familie. Manche Betriebe, die dann seit am Anfang dabei sind, also seit 2021, haben jetzt ihren dritten oder vierten Wein schon mit Tamino quasi auf den Markt gebracht. Und genau, die Familie Kuhnle ist seit dem Jahrgang 23, also seit 2024 mit in der Truppe. Und hier ist auch Monarch, Prior, Regent und ein ganz kleines bisschen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Cabernet Cantor oder Cabernet Cortez ist, mit drinne.
Ja. Der erste war mehr so leuchtend kirschrot im Glas, ne? Ist ein bisschen strahlender, der hier ist jetzt so ein bisschen gedeckter, bisschen dunkler in der Farbe.
Aber findest du, riechst du nicht auch so ein bisschen dieses Seidige, das mit dem Holz, das so die Ähnlichkeit zum vorherigen
doch,
gegeben
doch,
ist?
Ja. Ja.
Man riecht diese Cortez, also diese ganz leichte grüne Note, finde ich, kommt hier mehr hervor wie beim vorherigen. Weißt du, so ein ganz kleines bisschen grüne Paprika oder
Ja, aber wenig, ne? Also es ist, insgesamt ist es ein etwas dezenterer Duft. Weißt du, wie der im Holz aus oder in welchem Holz der ausgebaut
wird? Der ist in kleinen Holzfass ausgebaut, genau, im Barrique.
Ja. Ja. Das ist aber auch hier irgendwie schön eingebunden. Also ich habe auch hier das Gefühl, dass das eigentlich ziemlich aus einem Guss ist.
Ja, hier bist du bei der Fülle und bei den Tanninen ein bisschen präsenter wie der vorherige Wein. Ja.
Genau. Dunkler in der Frucht, so ein bisschen mehr so in Richtung Zwetschge, finde ich. Hm. Dunkelbeeriger, auch ein bisschen mehr Würze. Holzwürze natürlich auch. Mhm. Und dann hast du tatsächlich eine ganz andere Art von Tanninstruktur. Mhm.
Ja.
Alles schon. Und da habe ich auch das Gefühl, dass es sowohl von der Traube sozusagen als auch vom Holzfassausbau.
Ja.
Ne?
Ja.
Also da ist einfach auch gewollt, dass es ein bisschen mehr Reibungsfläche hat einfach.
Ja.
Ne?
Ja.
Und tatsächlich am Gaumen noch mehr als in der Nase hat man das Gefühl, dass es tatsächlich aus der Cabernet-Familie kommt. Mhm. Ne?
Ja.
Also es ist so wirklich so eine leichte Paprikanote, so ein Hauch von Pyrazin mit dabei.
Ja, genau. Mhm.
Und auch hier finde ich wieder beeindruckend, im Gegensatz zu dem, was ich erwartet habe oder vielleicht auch an schwierigeren Erfahrungen hatte mit roten Piwi, dass es sehr stimmig wirkt.
Mhm. Ja.
Also nicht zu expressiv, also nicht zu laut.
Ja.
Ja. Also von der Aromatik her sehr, sehr schön verwoben, wieder aromatisch rund und dann aber hier eben die Struktur mit dabei. Finde ich gut.
Ja. Ja, ich denke auch, dass es eigentlich ganz gut, gut gelungen ist. Und was eigentlich durch die Bank bei den Weinen ist, dass es eigentlich nicht so heraussticht, die einzelnen Rebsorten, sondern dass es eigentlich ganz super gut verwoben ist. Einfach die verschiedenen Sorten ergänzen sich da einfach eigentlich auch echt super gut. Also es ist wie bei einem Bordeaux-Blend oder sowas, wo man sagt, hey, man hat einen Cabernet, man hat einen Merlot, man hat einen Cabernet Franc oder noch einen Malbec vielleicht da mit drin. Und diese 3-4 Rebsorten, die es meistens sind, die ergänzen sich eigentlich ganz, ganz gut.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Also ich meine, vor allen Dingen scheint es mir das Beste zu sein, was man aus diesen Rebsorten machen kann. Ja, muss man einfach so sagen.
Genau.
Ich meine, Cabernet kannst du sortenrein ausbauen, ein Malbec, ein Merlot. Das sind halt für sich genommen auch schon wirklich hochklassige Sorten.
Ja.
Und hier muss man letztlich sagen, dass man es vor allem, wenn man jetzt gewohnt ist, auch hochwertigere Weine zu trinken, sind es doch eher zweitklassige Rebsorten.
Ja.
Ja. Muss man ja nicht drum rumreden, denke ich. Und was macht man dann damit, ja? Und dann erscheint mir das jetzt hier tatsächlich in der Küvettierung mit Abstand das Beste zu sein, was sich da anbietet.
Ja. Ja, sonst muss man auch ehrlich sagen, verschwinden die Rebsorten halt irgendwo, irgendwo bei irgendeinem anderen Wein im Verschnitt. Und klar sind sie, wie du vorher zum Eingang gesagt hast, die meisten neuen Sorten sind ziemlich farbintensiv und dann eignet sich das natürlich auch, wenn ich 5% davon irgendwo hin verschneiden kann und
Ja, und das kann ja eigentlich auch nicht die Zukunft der Piwis sein, ne? Das ist immer nur ein Verschnitt ist für irgendwas anderes.
Ne? Genau.
Ich finde jetzt gerade auch, weil ich in den letzten Jahren doch immer mehr auch teilweise wirklich sehr gute Piwi-Weine getrunken habe, in verschiedenen Preisklassen. Das ist, also ich würde mir ja wünschen, dass es noch mehr auch bekanntere Weingüter gibt, international agierende deutsche Weingüter, die sich trauen würden, vielleicht auch mal in Lagen irgendwie mal ein, zwei Reihen mit Piwi zu bestücken und dann mal zu gucken, wenn man wirklich ein gutes Terroir hat auch, was dabei rauskommt. Ne?
Ja, wir haben jetzt oben, kennst du das Staatsweingut wahrscheinlich mit der Außenstelle oben am Blankenhornsberg. Mhm. Und da haben wir, da ist ja Ihringer Winklerberg und so von den, also große Gewächslagen. Und wir haben da jetzt auch Piwis quasi grün veredelt auf alte Rebsorten. Und da haben wir einen gigantisch guten, muss ich schon sagen, Sauvigny Gris dieses Jahr zum ersten Mal abgefüllt, wo ich sagen kann, das ist echt eine tolle Sache. Also wirklich ich glaube, da passiert auch was und es sind auch Betriebe dabei, die da was machen wollen. Ja, es fehlt noch so ein bisschen es geht wahrscheinlich eher mit weißen Rebsorten jetzt momentan, wie jetzt mit roten Piwis, aber es gibt ein paar gute super gute Produzenten, die machen da schon tolle Sachen. Und ja, der Überflieger mit irgendeinem VDP, der es in die große Lage setzt, Betrieb wäre natürlich schon wünschenswert, einfach um das auch ein bisschen am Markt noch mehr zu pushen.
Ja, genau. Ja. Also es fehlen noch so 2-3 Leuchtturmprojekte, ja, genau, eigentlich, ne?
Ja. Wo man so die, also ich glaube, bei den Weißen kommt es jetzt in den nächsten Jahren, bei den Roten, ich weiß es nicht, ist schon einfach schwierig. Es ist einfach die allgemeine Situation ist schwierig jetzt draußen. Und es ist auch der Trend ist jetzt nicht zu roten Rebsorten. Genau, also deswegen müssen wir mal gucken, wo die Reise dahin geht. Aber ich denke, für die roten Peewees ist es ein super cooles Projekt, einfach um eine Alternative den Leuten zu präsentieren, was man eigentlich aus roten Rebsorten auch in Deutschland machen kann. Ja.
Ja, ganz unabhängig auch von PVA oder.
Genau, nein, ne? Richtig. Ja, sehe ich also auch so.
Jetzt hätten wir noch den dritten Wein. Das ist das Weingut Meier aus Baden-Baden.
Ich habe die Reihenfolge extra so ein bisschen gewählt gehabt, weil ich gedacht habe, wir gehen von ein bisschen weicher zu ein bisschen schwerer. Mhm. Aber man sieht da einfach so die Verteilung von den Cabernet Peewees. Und hier ist es jetzt so ein bisschen aufsteigend von mir ausgewählt worden. Und der Volker Meier, der arbeitet auch schon ewig mit Peewees und ist auch so ein bisschen ein Pionier für seine Gegend da in Baden-Baden mit Peewees. Und der fuchst sich da immer rein. Und das ist schon einer meiner Lieblingsterminos.
Mhm. Wir sprachen ja von Cabernet Cortez und Cabernet Cantor. Cabernet Cantor hat ja witzigerweise gar keinen Cabernet mit drin, ne?
Ja, genau. Mhm. Ja. Ja, die Namen sind immer so eine Sache, was sich die jeweiligen Züchter da manchmal gedacht haben. Ja. Weiß man nicht so genau. Aber ja, man hat wahrscheinlich irgendwie probiert, sich an irgendwelchen traditionellen Rebsorten festzuhangeln, um die ja irgendwie über den Namen vielleicht doch zu vermarkten zu können. Aber war halt einfach nicht der richtige Weg.
Nee, ist schwierig. Ja. Ja. Bei Solaris muss ich ja immer direkt an 2001 Odyssee im Weltraum denken oder so. Souvenirie finde ich schon irgendwie einen ganz, ganz guten Namen tatsächlich.
Ja, das ist so ein bisschen so ein Zungenbrecher. Ich leite es immer so von Souvenir, also das Souvenir, was man kaufen kann in irgendeinem Souvenirgeschäft. Und eigentlich spricht man es auch Souvenir Gris aus. Aber ja. Nee, ich glaube, es ist ganz okay. Das ist so, das kann man schon so sagen, das passt auf jeden Fall.
Ja. Das hat schon eine ganz schöne Eleganz in der Nase.
Ja, es ist auf jeden Fall schon reifer, muss man ganz klar sagen. Das ist Jahrgang 22. Der ist jetzt auch gerade neu auf den Markt gekommen. Wir hatten vorher noch 21. Die Weine vom Volker, die brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit.
Ja.
Der Cortez-Anteil ist hier ein bisschen höher. Mhm. Aber ich finde es eigentlich so von der Nase her fast noch stimmiger wie die beiden vorher, so vom Gesamtpaket. Bisschen anders, nicht der vom Kuhnle finde ich jetzt fast in der Nase so rückwirkend ein bisschen, also jünger, würde ich sagen.
Jünger.
Ja. Und der vom Volker, der ist einfach schon so ein bisschen gesetzt.
Gesetzt, reife Frucht, ein bisschen laktisch ist er noch in der Nase, ne? Aber nicht, eben auch nicht aufdringlich. Das ist kein Joghurt oder so, sondern einfach noch so eine leichte Note, auch so ganz leichte Hefenote vielleicht noch mit dabei.
Ist noch ein bisschen mehr Zug im Gaumen.
Ja.
Aber auch wieder, das ist Monarch Prior Cortez. Klar, alle Maischegärungen nicht zu lange, weil sonst wird es zu hart. Also da ist es keine 3 Wochen Maischegärung oder so, sondern eher zwischen 7 bis 10 Tage. Nicht so viel Stampfen, sondern eher Remontage, Delistage, genau, ja, überschwallen und dann ins Fass, biologischer Säureabbau, genau, und Reife.
Ja. Ja. Also hier finde ich die Frucht aber auch vergleichsweise jugendlich noch. Mhm. Ja? Also Da ist relativ viel Johannisbeere irgendwie mit drin. Beides irgendwie rot und schwarz, finde ich. Hier habe ich tatsächlich auch mit der Frucht tatsächlich auch wieder so eine leicht laktische Note am Gaumen. Das gefällt mir nicht ganz so gut an dem Wein. Was ich schön finde, ist die Struktur und tatsächlich den Säurezug, den er hat. Ne? Mhm. Finde ich tatsächlich die Frucht am Gaumen so ein bisschen vordergründig. Mhm. Aber Tanninstruktur sehr gut.
Ja.
Ja. Und er wirkt frisch, ne?
Also ja.
Das gefällt mir sehr gut.
Ja. Ja.
Ich würde mir die Frucht vom zweiten wünschen.
Ja. Aber die Ähnlichkeit ist ja auch schon gegeben, oder? Siehst du das auch so, dass die Weine, sie haben schon einen roten Faden? Das war so das Problem, was wir am Anfang bei dem Projekt hatten, dass man halt, wir sind jetzt mittlerweile beim dritten oder vierten Jahrgang insgesamt.
Ja.
Und wir probieren halt den roten Faden immer, dem roten Faden immer näher zu kommen, was echt halt schwierig ist mit den verschiedenen Rebsorten. Aber ich glaube, das gelingt eigentlich ganz gut mittlerweile mit den Vorgaben, die wir haben, mit den Gesprächen, die wir miteinander haben. Und ja, also ich bin da eigentlich recht happy, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil es hat so die Entwicklung so mitzuerleben, dass die Weine nicht gleich oder sowas werden. Aber sie haben so einen... Sie sprechen eigentlich alle so ein bisschen in eine ähnliche Sprache.
Ja, finde ich auch. Also es wäre ja auch schade, wenn die jetzt so sozusagen man das Gefühl hätte, dass die gezwungenermaßen irgendwie ähnlich schmecken.
Ja.
Und das finde ich jetzt überhaupt nicht. Ne?
Ja.
Also die sind nicht irgendwie wirklich angezwängt oder so, sondern eigentlich frei so in ihrem Stil. Aber ich würde auch sagen, der rote Faden ist irgendwie klar erkennbar. Und also tatsächlich auch die Idee, sozusagen das Beste von den Rebsorten zusammenzusetzen zu einem Wein, finde ich hier ziemlich, also in allen dreien ziemlich gelungen.
Ja.
Tatsächlich.
Cool. Ja. Ja.
Wie vermarkten die Weingüter die Weine?
Also es ist so, wir haben einen gemeinsamen Online-Shop. Mhm. Also es gibt einen Tamino im Shop, da wo können die Leute Probierpakete oder die Weine einzeln. Also wir hatten jetzt ein 3er-Probierpaket, ein 6er-Probierpaket und ein 12er-Probierpaket, wo die Leute kaufen konnten. Und die Weine werden einzeln angeboten, auch auf dem Shop von Tamino. Und die Betriebe vermarkten sie selber ab Hof oder in ihren eigenen Online-Shops.
Mhm.
Genau. Also ist es das rote Cuvée und es ist halt irgendwann in die Tamino-Familie mit aufgenommen oder hat es mitgegründet. Und ja, es ist halt, bei vielen ist es ja so, bei vielen Betrieben, die haben dann irgendeinen Fantasienamen für ihr Cuvée Rouge oder wie auch immer, wo sie halt ein Rotwein-Cuvée haben, ohne Rebsortenangabe. Und hier haben wir halt probiert, mit dem Tamino quasi einen einheitlichen Namen zu schaffen für die Betriebe, die rote Piwis haben und Lust und Spaß haben, damit zu machen bei dem Projekt.
Genau. Das sind ja jetzt schon 16 Stück, das ist ja schon vergleichsweise viel, finde ich, in der...
Ja, es ist gewachsen, also von anfangs 7, 8 Betriebe haben wir jetzt ungefähr die doppelte Mitgliederzahl. Wir sind flaschentechnisch natürlich noch nicht irgendwo im Himmel angekommen, aber wir sind jetzt über 60.000 Flaschen mit allen Produzenten zusammen, was eigentlich auch ganz, ganz gut ist. Und wir haben Preise zwischen, also wir haben, die siehst du hier vom Staatsweingut, wir haben die in der Halbliter Mehrwegflasche, da kostet die Flasche 7,50 Euro. Mhm. Und der teuerste Tamino, der kostet ein bisschen über 20. Also wir sind in einer Range quasi.
Ich hab schon gesehen, die meisten liegen so irgendwo 11, 12, 13
genau,
Euro, glaube ich.
Ne? Richtig, ja. Genau. Ja. Also, und ich glaube, das ist eigentlich, also die Betriebe sind happy damit, es verkauft sich gut.
Ja.
Und das ist ein Preis, der auch gerechtfertigt ist für so einen Wein. Also,
ja, finde ich auch absolut. Ich finde jetzt bei allen dreien zum Beispiel, finde ich den Holzeinsatz sehr gelungen.
Ja.
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 Und das kann man jetzt auch nicht von jedem deutschen Rotwein behaupten.
Ja, das ist richtig, genau.
Wie viele haben sich für die weiße Variante angemeldet? Wie viele werden da mitmachen?
Also wir haben es jetzt mal auf die Betriebe, die 16 Betriebe, die wir haben. Es gibt natürlich auch welche, die keinen Sommelier Gris zum Beispiel haben, weil wir jetzt ja quasi auf die Rebsorte uns fokussiert haben. Aber das dann auch wahrscheinlich nicht oder vielleicht propagieren werden, dass wir sagen, wir schreiben Tamino Sommelier Gris Reserve oder so irgendwie was drauf. Wir haben jetzt ich glaube, 6 oder 7 Betriebe, die jetzt mal den ersten Jahrgang gemacht haben und dann mal gucken, wie, ist natürlich auch ein Findungsprozess für uns. Ja. Klar, wir haben die Regeln vorher festgesetzt, wie bei Tamino auch, dass wir so und so viel Hektoliter, genau, also wir haben da unser Lastenheft quasi vorher, aber auch mit den ganzen Betrieben sind wir zusammengesessen, war, weiß noch genau, beim Weingut Meier in Baden-Baden und haben einfach da dann gesagt, dass wir noch eine neue Rebsorte quasi mitnehmen und einen Weißen machen wollten. Mhm. Genau.
Was wünschst du dir für die Zukunft, für dieses Projekt?
Ich wünsche mir eigentlich, dass wir die Produzenten noch so ein bisschen motivieren können, auch in Peavies zu investieren. Also ich glaube, das ist schon auch manchmal wirklich eine mühsame Lehrstunde für manche Produzenten, die sagen dann halt, oh, ich habe echt keine Lust mehr auf Peavies irgendwie. Das war so mühsam, die Sachen anzubauen. Dann habe ich die Problematik, es wächst nicht gerade oder wie auch immer. Ich hoffe eigentlich, dass wir mit dem Projekt und mit dem Weißen und mit dem Alkoholfreien, den wir jetzt auf den Markt bringen, die Leute so ein bisschen motivieren können, Peavies anzubauen und die Endverbraucher motivieren können, sich einfach dafür zu interessieren. Also es wird kein Weg dran vorbeigehen, Peavies anzupflanzen und vermehrt anzupflanzen, weil es einfach rein wirtschaftlich gesehen, Nachhaltigkeit technisch gesehen, gar nicht anders geht.
Ja. Das macht in einem, gerade auch im unteren Preisbereich mit dem Klimawandel eigentlich auf Dauer keinen Sinn mehr, klassische Rebsorten anzupflanzen. Ja. Also gerade und mit Sicherheit nicht, wenn man irgendwie biologisch arbeitet, wenn man nachhaltig arbeiten will, dann dann muss man entweder, man ist so renommiert wie Christmann und kann sagen, wir lassen die ganze untere Range weg, weil wir nicht vorhaben, PV anzupflanzen, das passt nicht zu unserem Weingut. Aber das sagt nie mir mal, das war ja mit einer Entscheidung dafür, eben sozusagen auf die Gutsweine zu verzichten, weil es sich eigentlich nicht mehr darstellen lässt, wirtschaftlich.
Ja. Und, genau. Ja, das sehen wir auch so in Freiburg. Und die Zahlen sind eigentlich auch so, dass man sagen kann, in den letzten 3-4 Jahren war es wirklich gut. Die Zahlen sind auch ständig nach oben gegangen. Aber so diesen wirtschaftlichen Einbruch, den man jetzt schon so in der Weinbranche sieht, auch, das sehen wir auch bei uns mit den Pflanzzahlen von Peavies. Okay, also die sind schon auch im Vergleich zu jetzt 23, 22, sind die schon auch rückläufig. Also die Leute überlegen jetzt nicht, was für eine Rebsorte sie anpflanzen wollen, sondern sie überlegen sich, ob sie überhaupt noch angepflanzt werden soll.
Ja.
Und das ist natürlich schon so ein bisschen bedenklich. Also,
Du sprachst ja vorhin von Grünveredelungen. Das ist ja auch noch, also das habe ich über das PV-Kollektiv, das ist ja auch bei euch in der Ecke irgendwie kennengelernt, Martin Schmidt und Philipp Rottmann. Und also die arbeiten ja eben auch sozusagen mit Winzern zusammen, die diese Grünveredelung machen. Ich glaube, das nennt sich auch Röschmethode.
Genau, Holz auf Grün. Ne? Ja, richtig.
Das heißt, du ersetzt sozusagen die alte Rebsorte auf dem Stamm eben durch ein PV. Und ich glaube, das Besondere ist da, dass du eigentlich im nächsten Jahr schon wieder Ertrag hast. Also du hast eigentlich keinen Ausfall, ne?
Genau, ja.
Also das ist ja eigentlich auch noch eine ganz gute Variante zu dem Ganzen, ne? Nicht neu pflanzen, sondern
genau, auf die alte
Umfropfen
quasi. Genau, drauf fropfen. Ja, genau, da laufen auch ein paar Versuche bei uns im Betrieb. Wir haben mit dem PV-Kollektiv und mit dem Martin zusammen auch einen Angestellten, der quasi das sich zu Herzen genommen hat, diese Holz-auf-Grün-Veredelung zu machen, der Joel. Und das ist auch ein Lernprozess, weil das auch super stark einfach von der Witterung und von dem Zeitpunkt abhängig ist, dass das richtig gut funktioniert. Manchmal hat man 95% Anwuchs und manchmal hat man halt irgendwie 60% oder sowas, wo man dann sagen kann, so hey, schwierig, aber es ist auf jeden Fall eine Methode, um ein bisschen schneller auf PVs wechseln zu können, wie wenn man neu pflanzen muss.
Mhm.
Und alles, was beim Neupflanzen dazugehört, ist ja quasi neu, du brauchst einen neuen Drahtrahmen, du musst alles neu anlegen, sind natürlich kostentechnisch nochmal noch was anderes. Ja.
Ja. Ja, Bastian, ich danke dir. Dann hoffen wir mal das Beste für die Piwi und im Speziellen natürlich für das Tamino-Projekt.
Vielen Dank für die Einladung heute.